Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Als fünfte und als letzte darf ich heute über das Proprium unseres Glaubens sprechen. Wir haben in den letzten Wochen einiges darüber gehört und was das Besondere, was das eigene und das sozusagen Alleinstellungsmerkmal des Glaubens, des christlichen Glaubens ist. Und ich war überrascht, dass tatsächlich vier unterschiedliche Predigten dabei herauskamen. Das, was den Glauben ausmacht, ist nicht mal so schnell abzuhandeln und das ist auch gut so. Ich empfehle euch, falls ihr die letzten Predigten zum Proprium nicht gehört habt, dass ihr die euch nochmal im Podcast anhört und diesen Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, nochmal abschreitet. Ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung jetzt noch davon, von diesem Proprium. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja, super. Matt hat von dem gegenwärtigen Gott geredet. Von dem Gott, der sein Volk herausführt aus der Gefangenschaft, der später im Tempel bei ihnen wohnt und der sich selbst schließlich offenbart in Jesus Christus und als Mensch zu den Menschen kommt. Bei Matze drehte es sich darum, um diesen Jesus Christus, diese Person Jesus, als Mensch geboren und doch Gottes Sohn. Jesus predigte den Menschen das Reich Gottes und sagte ihnen, dass sie umkehren sollten. Und er machte sich dabei zum Staatsfeind und wurde schließlich zu Tode gefoltert. Und das alles, damit den Menschen die Schuld vergeben wird und wir mit Gott versöhnt werden. Und daran glauben wir, das ist es, was wir glauben. Von der Hoffnung, die uns das gibt, die uns das hoffentlich gibt, hat Christoph vor 2 Wochen gesprochen. Irgendwie, es rauscht ein bisschen, oder? Kann ich da irgendwas machen? Okay, gut. Hoffnung. Wir haben einen Gott, der größer ist als diese Technik hier, der größer ist als, letztlich als Leben und Tod. Und trotzdem weiß, wie es ist, als Mensch zu leben, als Mensch im Dreck dieser Welt zu leben. Er steht an unserer Seite und verspricht uns, dass es mehr gibt als dieses irdische Leben. Und mit diesem Wissen in Kopf und Herz können und sollen wir unseren Alltag bestreiten und auch in hoffnungslosen Situationen so hoffen, als gäbe es einen Morgen. Letzte Woche hat Christoph dann nochmal neu angesetzt mit der Behauptung, das Proprium bestehe darin, dass Gottes Wesen Liebe ist. Gottes Wesen ist Liebe. Er hat in seiner Predigt den Geschützen, die man gegen diesen Satz auffahren kann, die Munition entnommen. Begründet hat er das Proprium so: Gottes Wesen ist Liebe, weil Jesus Christus genau das verkörpert. Auf ihn schauen wir und von ihm sprechen wir, wenn wir von Gottes Liebe reden. Jesus sagt von sich: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Gott sagt umgekehrt von ihm: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Auch ich glaube, dass Jesus das Proprium ist. Jesus von Nazareth, Jesus der Christus, der Messias, Jesus der Kyrios, der Herr, Jesus der Logos, das Mensch gewordene, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Jesus ist eine Person, die einzigartig ist in der Menschheitsgeschichte und in seiner Bedeutung liegt das Proprium unseres Glaubens. Ja, was bleibt mir dann heute noch zu sagen? Eigentlich ist die Reihe schon abgeschlossen. Und es fiel mir trotzdem gar nicht so schwer, etwas zu finden. Vielleicht, ja, es lag mir irgendwie auf dem Herzen. Ich spreche heute über eine Sache, die mit diesem Proprium so eng zusammenhängt, so eng, dass sie meiner Meinung nach nicht unerwähnt bleiben darf. Ihr werdet es gleich herausfinden. Gottes Liebe, von der Christoph geredet hat, die hat ein Ziel. Und das Ziel lautet Gemeinschaft. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist in sich so etwas wie Gemeinschaft. Und dieser sozusagen gemeinschaftliche Gott hat Sehnsucht nach dem Zusammensein mit den Menschen, mit seinen Menschen. Er hat uns ja dazu geschaffen, damit wir mit ihm zusammen sind. Und deswegen hat seine Liebe quasi eine Richtung. Sie zieht uns hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Christoph hat letzte Woche die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Der Sohn kommt nach Hause und der Vater sieht ihn schon vom Weiten, kommt aus dem Haus gelaufen, seinem totgeglaubten Sohn entgegen und reißt ihn in seine Arme. Endlich ist er wieder zu Hause. Und das ist es, was Jesus tut. Er holt uns nach Hause. Zu Hause ist der verlorene Sohn aber nicht alleine. Da gibt es ja noch seinen Bruder. Und darauf will ich hinaus. Wir kommen in die Gemeinschaft mit Gott und er sagt, hey, willkommen. Und das sind übrigens deine Geschwister. Plötzlich bist du nicht alleine. Da ist nicht nur ein Bruder, du hast plötzlich viele, viele Geschwister. Jesus hat dich einfach hineingestellt in eine Menge Menschen, die ihm auch alle nachfolgen. Und das nennen wir Kirche oder wir nennen es Gemeinde. Und da wären wir nun. Mein Proprium heißt die Gemeinde Jesu. Also, die Gemeinde Jesu, Untertitel, wir sind eins. Gemeinde oder Kirche, wir in der City Church reden eher von Kirche. Ich werde oft Gemeinde sagen, weil ich so geprägt bin. Also ich komme aus einer freien evangelischen Gemeinde und wir sagen viel Gemeinde. Aber wenn ich Gemeinde sage, kannst du Kirche einsetzen. Wenn ich Kirche sage, kannst du Gemeinde einsetzen. Ich behaupte, Jesus und Gemeinde, das sind zwei Größen, die zusammengehören. Und deshalb sollten wir, wenn wir vom Proprium reden, vom Proprium unseres Glaubens, auch über Gemeinde reden. Ich war im Januar mit so ein paar jungen Pastorenkollegen, die so ein, zwei Jahre im Dienst sind, so wie ich, auf der sogenannten Dienstanfängerklausur. Und da haben wir in unserer Andachtszeit gemeinsam im Epheserbrief gelesen, uns drüber ausgetauscht. Und davon, was da steht, war ich nochmal neu so beeindruckt, dass ich das euch heute mitgebracht habe. Der Epheserbrief war wahrscheinlich sowas wie ein Rundschreiben des Apostel Paulus an mehrere Gemeinden. Und dieser Brief beschreibt sehr gut, wie Jesus Christus und Gemeinde zusammengehören, wie sie zusammenhängen. Paulus will den Gemeinden außerdem klar machen, worauf es ankommt, wenn man als Gemeinschaft lebt, die Christus nachfolgt, die zu Christus gehört. Also es geht um das Was und Wie von Gemeinde. Und wir lesen jetzt mal zusammen ein Stück aus diesem Brief, aus Epheser 2, 13 bis 19, das ist aus der Neuen Genfer Übersetzung. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden
durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, der Gemeinde, zusammengefügt. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jesus bildet aus denen, die ihm nachfolgen, eine Gemeinschaft. Und er schafft damit was ganz Neues, was Einzigartiges. Das Neue Testament gebraucht gleich ganz verschiedene Bilder, um das irgendwie zu greifen, zu beschreiben, was da entstanden ist, was da entsteht. Hier im Text wird von dem Haus Gottes, der Familie Gottes oder dem Volk Gottes geredet. Und das eigentümlichere Bild entsteht, wenn Paulus schreibt, dass die verschiedenen Menschen in der Gemeinde so zusammenkommen, dass sie wie ein einziger Mensch werden. Alle werden wie ein einziger Leib, wie ein Körper. So werden sie zusammengefügt. Das Bild eines menschlichen Körpers mit Christus als Kopf, das finde ich total faszinierend. Und das will ich mit euch mal näher betrachten. Ich finde, dass zwei Dinge wesentlich sind, wenn man dieses Bild anschaut. Erstens ist wesentlich die Untrennbarkeit von Jesus und der Gemeinde. Und zweitens die Zusammengehörigkeit der einzelnen Teile des Leibes. Also der einzelnen Teile der Gemeinde oder der Kirche. Das Bild zielt also erstens darauf, dass Jesus mit der Gemeinschaft, die ihm folgt, so eng verbunden ist, wie ein Kopf mit dem Körper verbunden ist. Die Verbindung zu trennen, das wäre fatal. Jesus und seine Gemeinde, das gehört organisch zusammen, das ist und bleibt eins. Jesus unterscheidet sich dadurch von seinem Religionsstifter, weil er prägte nicht nur als Gründer und starb dann und war halt dann weg. Er hat mehr als nur was ins Rollen gebracht. Als der Auferstandene ist er immer der geblieben, der seine Gemeinschaft leitet und führt. Das heißt, er ist immer noch und bleibt der Kopf des Ganzen. Er fügt hinzu und baut auf und hält zusammen. Und das tut er durch seinen Geist. Das geht auch nur durch den Geist. Nun, das Christentum wurde bald so groß, dass es über den Menschen Jesus hinausgewachsen wäre. Um alles zusammenzuhalten, ist der mächtige Geist des Auferstandenen Jesus nötig. Der ist da dran. Und der hat ganz schön viel zu tun, wenn man sich so anschaut, wie viele Konfessionen und Denominationen christlichen Glaubens es heute gibt. Und doch gehören alle zusammen. Alle, die sich auf Jesus Christus berufen, wie ihn die Bibel bezeugt, sind Teil dieses Leibes, gehören wie ein Körper zusammen. Und das sind ausnahmslos alle damit gemeint. Das bedeutet, dass dieser Leib Christi ein gigantisches Ding ist. Ein Wesen, das sich immer noch verändert, das immer noch wächst, das lebendig und dynamisch bleibt durch die Geschichte bis zum Ende der Zeit. Die City Church, die ist Teil von diesem gigantischen Wesen. Auch wenn wir nur ein winziges Teil des großen Ganzen ausmachen, es ist trotzdem ein Privileg, dazuzugehören. Wir sind als kleine Ortsgemeinde in Würzburg im Jahre 2016 auch direkt mit Jesus, dem Kopf, dem Haupt, verbunden. Und er liebt seine City Church und freut sich über sie. Nun gibt es aber einen gravierenden Unterschied zwischen dem, was das Neue Testament als diesen Leib Christi beschreibt und der konkreten Ortsgemeinde wie die City Church. so der Leib Christi, ja, die weltweite Christenheit durch die Zeiten hindurch. Und Gott allein weiß, wie viele Menschen dazu zählen. Der ist eine unsichtbare, nicht messbare Größe, kann man nicht verifizieren. Dieser Leib Christi, die große Gemeinde, ist unsichtbar und ja, ein Gegenstand des Glaubens. Und dann ist da eine konkrete Ortsgemeinde wie die City Church, wie wir, mit einer Mitgliederliste, mit Gesichtern, die wir vor Augen haben, mit dem Kino. Sich selbst als Teil des Ganzen zu sehen und diesen Anspruch gerecht zu werden, mit Christus eins zu sein, zu diesem Leib zu gehören. Wie geht das? Wie geht das vor allem, wenn man sehr leicht sehen kann, zu welchen Gelegenheiten und in welchen Fragen wir hier uns nicht eins sind? Gemessen an uns und so ziemlich allen anderen Ortsgemeinden, die ich kenne, spricht wenig dafür, dass wir wirklich alle eins sind. Und da liegt die große Diskrepanz zwischen, ich nenne sie mal, der unsichtbaren Kirche und der sichtbaren Kirche. Gott sei Dank ist diese Spannung im Neuen Testament nicht fremd. Im Epheserbrief, wo wir gerade gelesen haben und wo wir nochmal gleich lesen werden, wird ziemlich deutlich, dass es auch in den ersten Gemeinden Probleme gab, ganz konkrete Probleme. Zum Beispiel gab es da die Christen jüdischer Herkunft und die Christen heidnischer Herkunft. Und die haben ihren Glauben ziemlich schnell unterschiedlich verstanden und unterschiedlich ausgelebt. Und dann gab es in der Gemeinde Streit. Zum Beispiel darüber, was dürfen Christen alles essen? Müssen sie die jüdischen Speisevorschriften einhalten? Oder müssen sich jetzt alle Männer nach jüdischem Brauch beschneiden lassen? Und es gab im Neuen Testament auch Fragen, die uns heute noch bekannt vorkommen. Zum Beispiel wurde in den Gemeinden gestritten über den Umgang mit Zeit, mit Geld, mit Besitz, mit Sexualität. Und es sind Themen, die uns heute noch bewegen. Paulus will auf die Frage, wie man da zu einer Einigung kommt und ja diese Einheit der weltweiten Christusgemeinschaft darstellen kann, darauf will er Antworten geben. Und diese Antworten, die sind teilweise sehr direkt und die klingen auch fordernd, Paulus eben, ne? Schauen wir mal rein. Ich lese noch mal mit euch aus dem Epheserbrief. Das ist das Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, 11 bis 13 und 16. So. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, dass dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Paulus zeigt hier an 7 Faktoren, worin die Einheit besteht. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater. Er macht also der Gemeinde oder den Gemeinden, an die er schreibt, nochmal klar, auf welchem Grund eigentlich die Gemeinde steht, was sie wirklich eint und worauf sie schauen muss, wenn sie versucht, eins zu werden angesichts von Streitpunkten. Was war nochmal der Grund, dass wir hier alle zusammen sind und tun, was wir tun? Als zweites wird betont, was Gott selbst tut, damit seine Gemeinde eins bleibt. Er gibt ihr verschiedene Gaben. Er gibt ihr Gaben, die dazu dienen, dass die Gemeindemitglieder verstehen, was sie glauben und das in ihrem Leben auch umsetzen können. In dem Text ist von Kenntnis und von Reife, von Mündigkeit die Rede. Diese Dinge helfen, das Verbindende zu erkennen und es in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man Dinge zu klären hat. Als drittes wird hier beschrieben und gefordert, dass jeder in der Gemeinde seinen Anteil beiträgt. Hier steht, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Das Gute ist, jeder hat etwas beizutragen. Nicht aufgrund von besonderen Fähigkeiten, sondern aufgrund von Gaben, die Gott schenkt. Wo sich alle einbringen und zusammenarbeiten, da wird die Einheit der Gemeinde konkret und greifbar. Zusammenfassend kann man sagen, dass es in der Gemeinde zwei Blickrichtungen gibt. Zuerst der Blick auf Jesus. Weil wir in Christus eins sind, gehören wir zusammen. Dann der Blick auf uns. Wir arbeiten zusammen, damit wir eins werden. Also quasi, wir werden, was wir schon sind. Das ist ein abstrakter Satz, aber wie können wir das konkret werden lassen? Sich in der Gemeinde zu streiten oder, wenn man es sanfter formulieren will, uneinig zu sein. Das ist nicht unbedingt so eine schöne Sache und als Pastor oder Pastorin ist es vielleicht noch unangenehmer, weil man sich immer gleich verantwortlich fühlt. Für mich ein bisschen entspannt eben ist, dass es in der Bibel auch schon so war und dass es immer schon Uneinigkeit, Streit in den Gemeinden gab. Weil Gemeinden aus Menschen bestehen und wo Menschen zusammen sind, da menschelt es eben und das darf es auch. Also es ist ganz utopisch, dass wir uns nie streiten. Entscheidend ist das wie wir in der Auseinandersetzung miteinander umgehen. Ich habe euch 3 Imperative mitgebracht. Und hat jemand ein Taschentuch? Meine Nase läuft ein bisschen. Danke, dass du dich eingebracht hast. also 3 Imperative, die sind nicht von mir, die sind von Paulus. Nein, die sind auch von mir. Also, was machen wir, wenn wir uns uneinig sind, wenn wir merken, es knirscht im Getriebe? Erstens erinnern wir uns daran, was uns eint. Das machen wir zum Beispiel heute in dem Gottesdienst, indem wir zusammen bekennen, wenn wir Lieder singen, an was wir glauben oder wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Das machen wir, wenn wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, wenn wir auch in der MC zusammen in der Bibel lesen. Erinnern wir uns daran, was uns eint. Das zweite ist, lieben wir unsere Gemeinde. Das ist oft herausfordernd, aber indem wir uns einbringen und uns gegenseitig mit unseren Gaben dienen, lieben wir die Gemeinde und tragen dazu bei, dass wir eins werden. Das kann so unterschiedlich aussehen. Jeder hat irgendwas von Gott bekommen, was er einbringen kann, und sei es nur, dass man einfach da ist, andere sieht, gesehen wird, mit anderen spricht. Und das Dritte, seid nett zueinander, sagt Paulus. Er fordert, dass wir in der Kirche, in der Gemeinde freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll zueinander sind. Ich finde das herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir fällt es nicht leicht, in einer Situation, in der jemand anderer Meinung ist als ich, oder in einer Phase, wo ich Gemeinde einfach langweilig oder doof finde, so eine Haltung zu bewahren. Besonders so in Streitgesprächen über Theologisches oder wie die Gemeinde zu sein hat, werde ich eher defensiv, ein bisschen grantig, ungeduldig, verurteilend über das, was der andere da denkt. Manchmal werde ich auch unfreundlich. Und ich bin froh, dass Gemeinde ein Ort ist, wo mir immer wieder vergeben wird. Paulus schreibt, dass der Geist des Herrn einen Frieden schenkt, der wie ein Band ist, das uns zusammenhält. Ich weiß, dass dieses Band stärker ist als meine Unfähigkeit, in guter Weise mit anderen umzugehen, und als meine Unfähigkeit, manchmal Kirche, Gemeinde, in der ich gerade bin, zu lieben. Gott hält uns zusammen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Gott sei Dank. Die Einheit, die wir suchen, die schafft Christus durch seine Anwesenheit. Und darauf können wir bauen, damit können wir arbeiten. Ich wünsche mir, dass wir, ob wir jetzt zur City Church gehören oder zu einer anderen Kirche, einer anderen Gemeinde, uns zu Herzen nehmen, was Jesus über seine Gemeinde betet, was sein Herzenswunsch für uns ist. Sein Gebet über Gemeinde, das steht in Johannesevangelium Kapitel 17, die Verse 21 bis 23. Jesus betet: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.